Vielen Dank zunächst einmal für die Einladung. Und ich denke, das ist jetzt die Möglichkeit, Harun Dankeschön zu sagen. Als er das erste Mal in Indien war, da seitdem bin ich sehr beeindruckt, zutiefst berührt, dass ich ihn habe kennenlernen dürfen. Und ich bin unendlich traurig, dass wir ihn verloren haben, so wie er die Dinge gesehen hat. Die sind auf jeden Fall etwas, was sich in meiner Arbeit widerspiegelt. Und so möchte ich jetzt darauf abheben und auch mich ein wenig darauf beziehen, was in der Keynote am Anfang der Tagung zu hören war. Ich möchte mich der Frage der Informalität und der Invisibilität zuwenden, also der Unsichtbarkeit. Und ich möchte Ihnen kurz einen Überblick geben darüber, also was heißt denn informell eigentlich und warum ist diese Frage so wichtig? Und einige Male heute und gestern haben wir eigentlich immer die Frage aufgeworfen, also was ist das eigentlich, informelle Arbeit, marginale Arbeit, ist das unproduktive Arbeit? Oder da gibt es eine gewisse Verwirrung. Welchen Zweck sehen wir dann? Kann das alles unter einen großen Schirm subsumiert werden? Welches ist diese informelle Arbeit? In welcher Beziehung stehen sie zur Produktion? Die Produktionsstrukturen haben sich verändert. Aber ist denn jetzt nun alles eine Arbeit? Ist das philosophische Denken oder der Bettler, der bettelt? Ist das alles Arbeit? Ich glaube, Harun Faruqis Projekt, so wie er das getan hat, hat er das alles auf eine und dieselbe Seite sozusagen gepackt. Alle Formen der Arbeit, die wir vielleicht in bestimmten Schubladen zu denken gewöhnt sind, zu unterschiedlichen Zeiten, kommen unter ein großes Dach. Also, zunächst einmal, worum geht es? Wenn wir von Arbeit und Arbeitsverhältnissen sprechen, dann kommt dieser Terminus informelle Arbeit auch zum Vorschein. Gut, sind das also marginelle Arbeitskräfte gegenüber gut organisierten Produktionszirkeln? Nein. Sind sie außerhalb? Sind sie marginalisiert? Nun, wie können wir denn wirklich eine Definition ableiten? Es gibt eine lange Geschichte, wie die Menschen sich an diesem Konzept orientieren können. Aber wir sagen als Definition, das sind Arbeitnehmer, die keine Arbeitssicherheit haben und auch keine Arbeitgeberleistungen beziehen, also sozusagen Sozialversicherungen. Das ist eine Definition, die wir in Indien jetzt herangezogen haben seit 2009. Und das heißt, das ist also neu. Was bleibt übrig, wenn man jetzt zum Beispiel, dass die formale Arbeit nimmt und wir haben ja vorher gesagt, okay, das und das ist formale Arbeit und der Rest ist dann informelle Arbeit. Aber jetzt zum ersten Mal können wir die informelle Arbeit anders betrachten, anders zählen und insofern ist diese Definition für uns sehr wichtig. Allerdings gibt es natürlich auch problematische Aspekte dieser Definition, darauf komme ich später noch zu sprechen. In der Arbeitnehmerschaft in Indien, okay, der marginalisierten Arbeitnehmerschaft, diese Arbeitnehmerschaft, die wir gesehen haben, da werden vielleicht viele von Ihnen meinen, ja genau, marginalisiert sind diese Menschen, aber tatsächlich sind in Indien 94% der Arbeitnehmer aufgrund dieser Definition und so gezählt informelle Arbeiter, Arbeitnehmer. Also 517 Millionen von 550 Millionen Erwerbstätiger sind informelle Arbeiter. Vielleicht ist das in den letzten zwei Jahren sogar noch weiter gestiegen, diese Zahl. Also, was heißt dann also informelle Arbeit und welchen Prozess betrachten wir hier, der zur informellen Arbeit führt? Also Statistiken und Zählungen, also da gibt es Zahlen, die gezählt werden. Okay, aber der Prozess, der dazu führt, zu diesen Zahlen, der ist ein versteckt ablaufender. Insofern möchte ich mir anschauen, was ich den Informalisierung nenne. Das ist der Prozess, sozusagen zur Arbeit zu kommen und seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Also die Arbeit oder der Lebensunterhalt, der spielt hier eine Rolle. Aber natürlich ist die Informalisierung geeignet, zu prekären Arbeitsverhältnissen zu führen. Das ist eine Definition, die im Fluss ist. Also was ist prekär, was ist mehr, also prekärer. Ich denke, man muss zwei grundlegende Prozesse der Informalisierung unterscheiden. Einmal die Informalisierung von oben. Das ist ein Prozess, den viele kennen. Ein Prozess im Westen ist das vielleicht der dominante Prozess. Also Informalisierung von oben, das ist derjenige, wo ein vorher sicheres Beschäftigungsverhältnis in großen Organisationen weggeht und sozusagen zu einem unsicheren Verhältnis wird. Durch Outsourcing zum Beispiel, durch Prekarisierung, durch Zeitarbeit und so weiter. Es ist sehr interessant, denn heute in Indien ist es nämlich so, dass auch im kleinen informellen Sektor praktisch 60% der Arbeitnehmer ja in großen Organisationen ebenfalls zu den informellen Arbeitnehmern gehören. Und eine große Organisation ist eine, die über 10 Bedienstete hat. Also, das heißt, man mag eine große Autofabrik haben, und von denen sind aber viele Zeitarbeiter oder über Zeitarbeitsfirmen gestellt. Und das heißt, insofern sind auch in diesen großen Organisationen über 60% informelle Arbeitnehmer. Das heißt, die Hauptmethode bei der Informalisierung von oben besteht darin, dass von einer regulären Arbeitsverhältnis ein Wandel herbeigeführt wird. Also das Verhältnis zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ändert sich. Das heißt, der Arbeitnehmer ist praktisch in eine Situation gedrängt, wo er kein festes Verhältnis mehr zum Arbeitgeber hat. Outsourcing, Vertragsarbeit, Zeitagenturen und so weiter. Auf diese Art und Weise kann man den Arbeitnehmer nicht mehr sehen. Er wird unsichtbar. Das sind Prozesse. Ich kann zwar Einsatzstoffe kaufen, Rohstoffe zum Beispiel oder auch Dienstleistungen von Arbeit, aber das ist unsichtbar. Ich sehe es nicht, ich habe auch keine Verpflichtung denen gegenüber. Das ist sozusagen eine Verschiebung der direkten Verhältnisse und genau das ist vonstatten gegangen hier. Ja, das habe ich bereits erwähnt hier. Und dann gibt es einen anderen wichtigen Prozess, die Informalisierung von unten. Das heißt, wenn es neue Arbeiter gibt, die kontinuierlich in informellen Arbeitsverhältnissen absorbiert werden, aufgenommen werden und die klassischen Berufe, und hier komme ich zu einer Frage, also zum Beispiel Handwerk oder landwirtschaftliche Berufe. Diese werden aber prekärer. Auch wenn man sagen kann, sie sind klassische Beschäftigung, trotzdem wandeln sie sich zu prekären Aufgaben. Wir hatten große Textilfabriken in Bombay, riesige, also mit vielleicht 5000 Arbeitnehmern, die dort arbeiten. In einer solchen Fabrik in Bombay mit einer Viertelmillion Arbeitern, die davon abhängen, samt ihren Familien. Aber bei der Industrialisierung war es dann so, dass die Arbeitnehmer von Arbeiten, wo sie relativ gut verdienten, wo es relativ sichere Arbeitsverhältnisse war, aber ausgelagert wurden und sie sind sozusagen in kleine Workshops ausgelagert worden und mussten von dort aus arbeiten und dort sind die Bedingungen weiter verschlechtert worden für sie und irgendwann waren sie vielleicht dann mit ihrer Arbeit auf der Straße angelandet. Das heißt, da werden die Menschen sozusagen die Leiter steigen die Leiter hinab, bis sie ganz unten angekommen sind. Und das ist natürlich eine problematische Kategorie, die wir auch betrachten müssen, nämlich die Selbstständigen. Ja, vielleicht sind sie selber ein Unternehmer, aber das ist ja so ein merkwürdiger Begriff. Was heißt denn eigentlich, selbstständig zu sein? Das bedeutet also vielleicht, dass ich mich selber irgendwie anstelle? Wie geht das denn? Das ist aber vielleicht ein Begriff, der hier im Englischen so etwas unerklärlich bleibt. Aber natürlich gibt es diejenigen, die zum Beispiel, sagen wir mal, finanzielle Consultants oder Investitionsbanker oder freiberufliche Consultants, die da unter diese Kategorie fallen, die im Grunde genommen also dann zu den Selbstständigen gehören und die aber ebenfalls zu diesem Prozess der Informalisierung von unten gehören. Nun zu meinem nächsten Punkt. Ein Punkt, der vielleicht in Bezug zu setzen ist auf das, was wir vorher gehört haben. Wir haben die Informalisierung von oben und von unten und das scheint sozusagen ganz natürlich vom Markt abzuleiten sein. Also, ja, was auf dem Markt passiert, das halten wir ja immer für Natur oder natürlich. Aber die Idee der Informalisierung ist eigentlich vor dem Hintergrund zu sehen, dass der Staat irgendwie auch verdeckt nur agiert oder verschwindet, also auch unsichtbar wird. Wir müssen verstehen, dass der Staat ja für verschiedene Mechanismen verantwortlich ist. Wir haben zum Beispiel die mexikanische Polizei hier in einem Film auch gesehen. Und da sieht man, dass der Staat tatsächlich anwesend ist. Wobei der Staat bedeutet jemand, der hier regulierend eingreift. Aber der Staat selbst hat ja auch einen Beitrag zu leisten bei dieser oder hat einen Beitrag an dieser Informalisierung, so wie ich sie beschrieben habe. Informalität und Unsichtbarkeit, das ist ein wichtiger Punkt, wie ich meine. Was bedeutet denn die Unsichtbarkeit der Arbeit? Das ist hier sozusagen mein Kunstwerk hier, meine Grafik, die ich aufgezeichnet habe. Und wir sehen, dass seit den 80er Jahren die Anzahl der Streiks in Indien drastisch zurückgegangen ist. Das mag auch anders wo der Fall sein. Und hier die grüne Linie zeigt die Aussperrungen und die rote halt die Streiks der Arbeiter. Aber wir sehen, es kam zu mehr Aussperrungen als zu Streiks. Was bedeutet das? Wir glauben, dass die Sichtbarkeit der Arbeitnehmer durch Streiks vor allem emporgehalten wird. Das ist ein wichtiger Punkt. Um in der Öffentlichkeit sichtbar zu sein, muss man streiken. Sonst arbeiten die Leute nur in den Fabriken. Da zeigt sie keinen Film. Das ist Privatbesitz. Also, wenn man in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden möchte, dann muss man streiken. Und das haben die Arbeitnehmer seit Jahrhunderten gewusst. Sie haben also sich praktisch von der Öffentlichkeit zurückgezogen, wie diese Grafik zeigt. Das hat auch was mit der Kommunikation, mit der Öffentlichkeit zu tun. Wenn man streikt, sagt man, seht her, wir sind hier. Aber also ein grober Indikator dessen, wie es mit der diese Unsichtbarkeit der Arbeit bestellt ist in Indien heute. Wir haben sehr viel Interessantes zur Inwertsetzung gehört und ich möchte hier was Einfaches beitragen, indem ich auf die Grafik verweise, die Linie, die nach oben geht, der Profit. Der Profitanteil am Brutto-Mehrwert, der geschaffene, also was geht in die Löhne und was geht woanders hin. Also schauen wir uns einfach diese Profitlinie an. Und hier sehen wir, dass der Profit zunimmt, aber sich dies nicht in den Gehältern widerspiegelt. Und das ist der eigentliche Punkt. Wir sehen das seit einer Entwicklung seit den 90er Jahren in Indien, aber ich denke auch in vielen anderen Ländern, einschließlich Deutschland, Frankreich und den USA. Hier tut sich eine Schere auf. Und das ist die Grundlage dafür, dass wir hier zu einer Entwertung kommen. Also die Inwertsetzung, die ist im Zusammenhang mit dem Kapital zu sehen. Aber die Inwertsetzung ist im Grunde genommen für mich daher ein Moment des Kapitals. Das ist ein Prozess, in dem die lebendige Arbeit zu toter Arbeit wird. Und im Grunde genommen wird diese lebendige Arbeit aufgesogen. Und diese Valorisierung oder diese Inwertsetzung, die bezieht sich eben auf das Kapital und entwertet aber gleichzeitig die Arbeit. Das heißt, die Arbeit verliert und wird entwertet. Und das ist also ein kontinuierlicher Prozess mit internen Widersprüchen und dem eigenen Gegenteil. Also je mehr man die Arbeitnehmer zurückdrängt, bis sie praktisch nicht mehr sichtbar werden oder praktisch keine lebendige Arbeit mehr gibt, dann kann es auch keine tote Arbeit mehr geben. Also muss man hier sozusagen die lebendige Arbeit aufsaugen. Die tote Arbeit saugt die lebendige Arbeit auf. Und das bedeutet also, ja, das Kapital, Profit nimmt zu, aber die Arbeit wird entwertet. Aber natürlich gibt es immer einen dialektischen Moment da drin. Es gibt auch immer das Gegenteil in dem Prozess dessen, was wir auf den ersten Blick betrachten. Das ist nicht so leicht einseitig zu denken, also liberales Denken, neoliberales Denken, eine Phase, die einseitig zu denken ist, ist sicherlich nicht sinnvoll. Und das möchte ich hier in meiner Präsentation zum Ausdruck bringen. Es gibt nicht nur die Möglichkeit der Existenz des einen, sondern auch die Existenz des Gegenteils ist möglich. Wir haben von der Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit gesprochen und ich glaube, dass die Unsichtbarkeit aber auch dazu geführt hat, allgegenwärtig zu werden. Also die Arbeit als solche ist generell geworden, ist allgemein geworden. Sie ist über jegliche Grenzen hinweg gewachsen, über Grenzen des Raums, Grenzen der Zeit. Es gibt Crossovers. Und das heißt, die Unsichtbarkeit ist vorhanden, aber Unsichtbarkeit bedeutet, dass die Arbeit heute, auch die informelle Arbeit, überall ist. Wie gehen wir mit diesen beiden Dingen um? Also tatsächlich weniger sichtbare Arbeit gegenüber der Öffentlichkeit. Auf der anderen Seite ist die Arbeit allgegenwärtig. Informalisierung hat also die Arbeit unsichtbar gemacht, aber die Arbeit ist jetzt generalisiert allgegenwärtig geworden. Überall ist sie vorhanden. Die traditionellen Grenzen sind zusammengebrochen. Es gibt nicht mehr produktive und unproduktive oder reproduktive Arbeit, sondern alles ist unter einem Hut zu betrachten. Also Arbeit in der Landwirtschaft, in Industrie und Dienstleistungen. Also die Bauern gehen erst aufs Feld, dann in die Industrie, dann in die Dienstleistung. Ebenfalls der Arbeitsraum ist so zu betrachten. Die Arbeiter haben zunächst einmal Arbeit und das Zuhause getrennt, aber das gibt es so auch nicht mehr. Das ist auch zusammengebrochen. Also man arbeitet heute auch zu Hause. Diese Teilung, diese Trennung gibt es nicht mehr. Und dann sehen wir, dass verschiedene Temporalitäten koexistieren miteinander. Heute ist es so, dass die Arbeit auf Übergängen auch basieren, die im Laufe der Zeit, im zeitlichen Kontinuum zu betrachten sind. Es gab Fordismus, den Postfordismus. Es gibt eine standardmäßige Narrative, eine Erzählung dessen, was wir in der Geschichte der Arbeit betrachten können. Die Teilungen, die Trennung, die Arbeitsformen, von denen wir dachten, dass sie nicht mehr existieren, sind zurückgekommen. Wir haben gedacht, gut, das, was marginal war, was das war, was noch übrig geblieben ist, ist jetzt wiedergekommen. Das bedeutet, wir sehen, dass wir nicht mehr sagen können, dass Indien heute zum Beispiel so ist, wie Deutschland im 18. Jahrhundert aussieht. Nein, wir leben im selben Jahrhundert, im selben zeitlichen Kontinuum und ob wir in Boston oder in Indien leben. Das heißt, das ist sehr zentral für das Verständnis unserer Welt und das gilt ebenfalls für Arbeit. Also keine marginale Arbeit, aber wir haben auch Knechtschaft, so wie in der Vergangenheit. Das haben wir heute auch wieder. Und auch der rückständigste Sektor gibt es heute und er ist verbunden mit anderen Sektoren. Warum sage ich das? Weil ich glaube, dass es wichtig ist zu begreifen, dass der Prozess der Inwertsetzung, den wir diskutieren, der Prozess des Kapitals ist. Und diesem Prozess wohnt aber auch sein Gegenteil inne. Und das ist der Prozess vielleicht der Gegenvalorisierung. Das haben wir vielleicht auch in den Filmen sehen können. Aber was bedeutet das? Also die Entwertsetzung, wenn man so will. Und wenn wir dies so sehen, bedeutet es, dass wir vielleicht auch zu einer neuen Sichtbarkeit der Arbeit kommen können und auf welche Art und Weise. Ich glaube, wir sollten hier sorgfältig abwägen und ich glaube, dass der Prozess die neue Sichtbarkeit der Arbeit in sich trägt. Insofern sage ich, ja, eine Gegenvalorisierung einer Resichtbarkeit. Ich meine, dass Gertrud Koch hier sehr interessante Ausführungen zugemacht haben, genau wie die anderen Vorredner, gerade in Bezug auf die Inwertsetzung. Aber ich denke wie folgt. In dem Film Dry Cleaner und diesem intensiven Blick, den wir sehen, oder auch Knocking, dieser Film, geht es wirklich um Aufmerksamkeit heischen oder will sie sich in Verbindung setzen mit der Öffentlichkeit? Also hier geht es nicht ums Betteln, sondern sie will Aufmerksamkeit haschen. Und der Dry Cleaner aus Argentinien, der guckt uns sehr intensiv an. Er will auch einen öffentlichen Zugang zu den Ressourcen. Er guckt in die Kamera und er will etwas damit bewirken. Und das heißt, der Prozess ist doch, wo wird denn eigentlich der Wert geschaffen? Wo wird der zusätzliche Wert geschaffen? Und auch Marx hebt hierauf ab, aber die Anzahl der Arbeiter, die in den Haushalten arbeiten, die waren ja in der Überzahl gegenüber zum Beispiel den Fabrikarbeitern. Und in welchem Zusammenhang steht dies nun mit dem Prozess der Inwertsetzung? Ich glaube, dies dürfen wir nicht außer Acht lassen, diese Frage. Also diejenigen, die wir als marginal betrachten können, sie haben sich jetzt doch wieder zusammengeschlossen. Und das ist etwas, eine Bewegung, die ich unterstreichen möchte. Also zitiere ich ein deutsches Wort, nämlich sage Eigensinn. Auch in Alexander Kluges Werk können wir das nachlesen. Aber ein Arbeitshistoriker, Alf Lüttke, von dem haben wir viel gelernt und in seiner Arbeit kommt das Wort Eigensinn vor. Das heißt, die Arbeit, von der wir meinten, sie ist, dass sie nicht mehr da sei, aber sie ist wiedergekommen, eigensinnig sozusagen. Also das heißt, jemand mag begraben worden sein, aber die Hand ragt noch aus dem Grab heraus. Und das ist genau das, was das Kapital ebenfalls berücksichtigen muss und was das sozusagen das Gegenteil ist, was subsumiert ist in dem eigentlichen in dem eigentlichen Gedanken. Und deswegen zeige ich zum Abschluss auch noch einen kleinen Film von einem Streik in Delhi. Und während des Streiks habe ich mit den Arbeitnehmern gesprochen und sie sind Schwerstarbeiter gewesen. Und wir hatten im letzten Jahr einen 33 Tage dauernden Streik. Sie arbeiten normalerweise 12 Stunden, haben einen 8-Stunden-Tag gefordert und daraus möchte ich Ihnen einen kleinen Ausschnitt zeigen. Das war, wie gesagt, der Streik der informellen Arbeiter.
Zindabad! 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 Motor attacking! Thank you very much.
Ja, vielen Dank.